will noch mit uns beten. Jesus, wir haben vorhin in einem Lied gesungen, dass wir unsere Seele daran erinnern dürfen, wie großartig du bist. Dass du voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe für uns bist. In dem Text von dem Lied hieß es vorhin, dass wir auch den kleinsten Teil in unserem Leben, den kleinsten Teil in unseren Gedanken, in unserer Seele daran erinnern dürfen. Und manchmal ist dieser kleine Teil, der diese Hoffnung bewahrt, diesen Glauben bewahrt, zugeschüttet von allen möglichen Dingen, die uns im Alltag begegnen, belasten, die uns herausfordern und manchmal auch in große Not treiben. Da ist Zweifel, da ist Angst, da sind Sorgen. Aber alle die sind gut bei dir aufgehoben. Ich danke dir, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du gut bist, dass du groß bist, dass wir das gemeinsam hier miteinander singen durften und teilen dürfen. Den Glauben an dich, den Glauben an unseren Retter und Erlöser. Jesus, danke dir. Amen. Ja, ich will euch herausfordern, tatsächlich. Dem letzten Gottesdienst, den ich gehalten habe, habe ich auch mit dieser Folie angefangen. Und ich stand auf der Bühne in einer relativ konservativen Gemeinde mit Käppi und kurzen Sachen, weil es so warm war und es war einfach unerträglich für mich. Und das war natürlich super herausfordernd für die Gemeinde, aber passte auch eigentlich zum Thema. Also wenn ich euch jetzt mit hineinnehme in eine kleine Gaming-Welt, dann nicht gleich aufstehen und oh Gott rufen und lieber das Weite suchen, sondern einfach kurz bleiben und es aushalten, weil es geht um dich. Ich stelle euch kurz eine kleine Videospielreihe, also eigentlich keine kleine Videospielreihe mehr vor, die heißt The Elder Scrolls, übersetzt die Schriften der Weisen oder so, könnte man sagen. In The Elder Scrolls bist du der Held. Du bist der Berufene, der diese von Dunkelheit und Zerstörung durchzogene und durchwobene Welt retten muss. Ja, wie in so vielen Abenteuerspielen ist das der Fall, auch bei The Elder Scrolls. Und du bist in einer Welt unterwegs, wo Elfen, Magier, Hexen und Orks und allerlei komische Kreaturen bis hin zum Drachen unterwegs sind, denen du begegnest. Manche sind dir nicht ganz so freundlich. jetzt muss ich, glaube ich, hier anschalten, weil ich habe es vergessen anzuschalten. Es geht. Und du bist unterwegs in diesem Land, Tamriel heißt das, und begegnest, irgendwann kommst du in diese große Stadt, deren Namen ich gar nicht aussprechen kann. Ich weiß gar nicht, Surdil oder so, ich weiß, keine Ahnung. Diese Stadt hat mich an etwas erinnert, worüber ich gleich mit euch sprechen möchte. Diese Stadt ist nämlich voller Neugier. Eine Stadt, in der so ziemlich alles tobt und rumwuselt, was man nur so entdecken kann in einer fantastischen, ausgedachten Welt. Ja, und das ist auch eine Stadt mit ganz viel Religion, mit ganz viel Spiritualität, mit ganz vielen Ideen von Magie und Berufung und allerlei Dingen. Da ist zum Beispiel, ich greife mal eins, das ist nur eins davon, heraus, das ist der Kult der neuen Göttlichen. Weil du bist eigentlich nicht der erste Held in dieser Welt. Vor dir sind schon 9 andere gewesen. Und die haben diese Welt schon erkundet und diese Welt vor dem sicheren Untergang bewahrt. Und weil sie ihre Tapferkeit und ihre Tugend sozusagen herausstechen ließen, haben sie es geschafft, sich sozusagen zu vergöttlichen. Und sie werden dann in dieser Stadt Cyrodiil wie Götter angebetet. Mit großer Ehrfurcht. Es ist eine Welt, die bedroht ist, die aber gleichzeitig voller Prophezeiungen, Legenden und Mythen, dem Streben nach Wahrheit und Erkenntnis nach Ordnung ist. Eine Welt, die von Schicksal und Bestimmung geprägt ist. Da gibt es Erlöserfiguren wie eben diese 9 Helden. Es geht um eine Geschichte, wo es darum geht, gut gegen böse. Und natürlich bist du der Held, der auf der guten Seite steht. Es geht um Mut und Tapferkeit. Und jetzt fordere ich euch mal heraus, weil ich dem gleich eine These anschließen will, welche fiktiven Geschichten, vielleicht aus Videospielen oder vielleicht aus Romanen, aus Serien oder Filmen, Kinofilmen, kennt ihr, wo ihr Ähnliches schon mal gesehen habt? Weil die These ist, solche Geschichten würde sich ja keiner ausdenken, wenn all diese Erfahrungen nicht irgendwie Teil auch unserer Lebenswirklichkeit wären. Erfahrungen von, da ist irgendwie mehr als nur mein kleines Leben. Erfahrungen von, da ist irgendwie ein Gott, der mich herausfordert, der eine Berufung für mich hat. Der Maurice hat gerade gefragt danach, wie bist du eigentlich Pastor geworden? Da sind irgendwie so Wege, wo eins ins andere greift. Und ich gebe dir jetzt einfach mal 1-2 Minuten, dreh dich zu deinem Sitznachbarn um, du kannst da mit Maurice sprechen. Was für Elemente kennst du aus deinem Lieblingsserien, Film, Titel, Game oder was auch immer? Sprecht mal kurz drüber, ich gebe euch eine Minute Zeit. Ja, vielen Dank. Ich hol sonst den Schweigefuchs raus, ne? Ohren auf, Klappe zu. Also ich habe schon ein paar Titel mal gehört. Ruft mal kurz rein. Was ist euch eingefallen? Game of Thrones, ja? Es ist doch eine Geschichte voll von Bedrohung von außen und irgendwie die Helden, die müssen da ihr Schicksal finden und ihre Rolle einnehmen, ne? Voll. Harry Potter ist auch so ein Ding, ne? Da geht's um Freundschaft, um Tapferkeit, um Mut, das Böse besiegen. Herr der Ringe, klassisch, ne? Eigentlich sind ganz viele Elemente, obwohl Tolkien das gar nicht wollte, eigentlich sehr christlich angelegt, ne? Ja. Narnia ist ja auch ein Klassiker von C.S. Lewis, ne? Ja, genau. Krieg der Sterne, Star Wars, ja. Ich hab letztens dazu einen tollen Nerdwitz gehört. Welcher Vogel hat Darth Vader auf den Kopf geschossen? Der Star Wars. Ja, ich will euch mit auf eine Reise nehmen. Let's play an RPG, also ein Roleplay-Game, aber ich habe das eher mal durchgestrichen und Apostelgeschichte draus gemacht. In Apostelgeschichte 17, Vers 16 und folgende, da ist Paulus in einer sehr ähnlichen Situation unterwegs, wie wir eben waren, in Tamriel, in dieser großen Stadt Cyrodiil. Ja, Paulus war unterwegs in den Ländern rund um Athen und seine Brüder, die haben gesagt, hey, du solltest dich mal auf den Weg machen und dich ganz schnell hier aus dem Staub machen, wo wir gerade sind, wird's nämlich ziemlich gefährlich, du erzählst nämlich zu viel, du predigst zu lang und die Leute, die wollen schon Backsteine nach dir werfen, hau mal lieber ab, wir bleiben noch ein bisschen hier, um die Wogen zu glätten, aber du kannst ja schon mal vorgehen nach Athen und da auf uns warten. Und dann heißt es ganz am Anfang, also Paulus ist dann in Athen angekommen und hat jetzt ein paar Monate Zeit, die Stadt kennenzulernen. Und das macht er auch. Und er läuft durch diese Stadt, also das Pendant zu Cyrodiil, könnte man fast sagen, durch diese Stadt voller Götzen, voller Prophezeiungen, Ideen von Ordnung, Ideen von Berufung und allen möglichen spirituellen Dingen. Und steht direkt am Anfang, dem Paulus platzt der Kragen. Er hält's nicht aus. Er läuft durch diese Stadt und seine jüdische Seele, die zerreißt es förmlich. Also vielleicht ein bisschen wie du gerade vielleicht, wenn du hier sitzt und sagst, ah, wie kann man denn hier von 8 Göttlichkeiten im Gottesdienst reden? Das geht dem Paulus richtig gegen den Strich. Der hat so gar keinen Bock eigentlich da drauf. der findet das unangenehm. Vielleicht tauchen Gefühle von Ekel sogar bei ihm auf. Und dann läuft er durch diese Stadt und wird doch immer neugieriger. Irgendwie scheint es so, dass die Neugier der Menschen dieser Stadt, weil das war halt einfach eine große Stadt der Antike, die von Weisheiten und von Philosophie und allem Möglichen nur gestrotzt hat. Und viele, viele neugierige Leute und Handelsleute sind gekommen, Kunsttreibende sind gekommen nach Athen in diese Stadt, um dort ihrer Neugier zu frönen. Und vielleicht hat diese Neugier den Menschen, diesen Paulus, auch ein bisschen angesteckt. Und er wird wirklich neugierig. Er hört wirklich hin auf die Sachen, die die Menschen sich dort erzählen. Er hört von ihren Ideen, von einem, von diesen vielen Göttern und Statuen, die er sieht. Und er kommt an einem Punkt, wo er auf einmal einen Altar sieht, wo nichts drauf ist, außer dass da steht für den unbekannten Gott. Also die Athener, die hatten schon irgendwie so ein Gefühl von, wir wollen alles richtig machen und niemanden vergessen. Vielleicht haben wir ja einen Gott vergessen, dann schreiben wir doch lieber der unbekannte Gott noch hin. Kann Paulus ganz gut mit anknüpfen. Tut er dann auch. Aber vorher, glaube ich, wird Paulus sehr hellhörig und neugierig auf die Ideen, die die Leute in der Stadt so antreiben. Und zwei so philosophische Strömungen, könnte man sagen, die will ich mit euch in zwei kleinen Punkten nur anschauen. Ich bin wirklich kein Experte für diese beiden Dinge, aber im Grunde kann man schon wahrnehmen, Paulus befindet sich zwischen Göttern, Philosophen und großer Neugier. Und zwei Strömungen haben es ihm wahrscheinlich, und das merkt man dann auch in seiner Ansprache, die er dann halten darf auf dem Marktplatz, sehr geprägt. Die Ideen der Epikureer waren nämlich grob zusammengefasst Hedonismus und Atomismus. Also Hedonismus kennen wir ja aus unserem heutigen irgendwie, ne, dass man irgendwie Freude im Leben anreichern will, indem man halt sich Dinge kauft oder so. Dann sagt man, ja, du bist ja ein Hedonist, ne? Du kaufst ja ständig das Neueste und irgendwie immer muss das neueste iPad, und wenn dein iPhone schon veraltet ist, hast du den nächste Jahr da schon das nächste Modell, ne? Und dann ordnet man denen ja immer das Milieu der Hedonisten zu, ne? Damals war das aber noch ein bisschen so ein philosophisch ein bisschen krasser geprägter Begriff, weil der Epikur, der Philosoph, der hat das geprägt, der hat gesagt, also das Streben des Menschen ist es, in seinem Leben immer reicher an Freude zu werden. Und das bedeutete für ihn nicht sozusagen Reichtum und irgendwie Anhäufung von Wertgegenständen oder so, sondern Freude im Allgemeinen. Ja, wenn du eine großartige Familie hast, viele Kinder und die dich mögen und die um dich herum sind und deine Gesellschaft, in der du lebst, vielleicht, dass du ein Theater besuchen kannst und alles Mögliche. Immer mehr Freude anhäufen. Und das bedeutet nicht bei Epikur, dass das sozusagen mit dem Kopf durch die Wand funktioniert. Also da hat er dann auch ziemlich klare Regeln aufgestellt. Also es geht nicht darum, dass ich mich, meine Freude irgendwie bereichere, indem ich dem Maurice was wegnehme. Also da gibt's dann auch moralische Grenzen. Ja, seine Freude ist seine Freude und meine Freude ist meine Freude. Und ich nehme ihm nicht seine Freude weg. Es ist eigentlich ein ganz klares gesellschaftliches Konstrukt und Miteinander. So hat sich Epikur vorgestellt, wie das glückliche Leben funktionieren kann. Ja, also da ist auch so ein bisschen so eine Idee von Ordnung mit drin. Und Atomismus war bei Epikur so die Idee, dass sozusagen alles irgendwie so seinen kleinsten Teil hat. Irgendwie ein Anfang, ein Baustein, aus dem alles ist. Das dürfen wir jetzt nicht so verstehen, wie wir heute von Atomen sprechen, wo wir das wissen mit Zellkernen und Elektronen und so weiter. Daran hat der gar nicht gedacht, sondern Atomos heißt ja eigentlich nur das kleinste Teilchen. Also Epikur hatte irgendwie schon auch die Idee, dass diese ganze Welt aufgebaut ist und irgendwie so einen Ursprung hat, aus dem alles irgendwie zusammenkommt. Ja, ich glaube, Ich kann mir vorstellen, dass wenn Paulus in dieser Stadt unterwegs ist, dass er sehr neugierig wird darauf, auf diese Ideen. Eine zweite Strömung waren die Stoiker. Waren vor allen Dingen geprägt von Tugendhaftigkeit und so einer Art Determinismus. Also es gibt klare Prinzipien in dieser Welt, wie diese Welt funktioniert, nach denen man sozusagen leben soll. Und die Stoiker, die haben auch einen Begriff geprägt, nämlich den Logos, der dieses Prinzip sozusagen abbildet. Und da wird uns vielleicht auch ein bisschen hellhörig, weil doch im Johannesevangelium ganz am Anfang steht, am Anfang war das Wort, das Logos. Am Anfang war das Wort, ja, und das Wort war bei Gott. Da steht auch dieses Wort im griechischen Logos. Vielleicht war Johannes ja auch sehr im Gespräch mit den Stoikern. Mit dieser Idee, dass es da etwas gibt, dass das Grundprinzip dieser Welt ist. Ja? Ich kann mir vorstellen, da wird Paulus doch sehr hellhörig drauf gewesen sein. Eine zweite Idee bei den Stoikern war die des Eudaimonia. Also da steckt dieses griechische Wort Dämon drin, aber das dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen, als wenn die so gesagt haben, oh, da sind irgendwelche Geisterwesen unterwegs, sondern Eudaimonia bei den Stoikern war sozusagen, also ihr kennt das ja aus den Trickfilmen von Disney. Donald Duck, ja, hat irgendwie was vor und dann spricht das Teufelchen auf seiner rechten Seite in sein Ohr und sagt, mach das doch, nimm dem das doch weg und bla bla bla. Und das Engelchen Donald Duck auf seiner linken Seite und spricht, ja, aber das ist doch schlecht und du musst dem noch was Gutes. Und dann sind diese beiden sozusagen Gesprächspartner in dir drin irgendwie unterwegs mit dir. Das kennen die Stoiker, ne? Dass du in dir drin manchmal ja so herausgefordert bist, was soll ich jetzt tun? Ich will das doch jetzt eigentlich, aber irgendwie ist das ja auch falsch und so. Dieses Hin und Her, dieses Kämpfen in dir kennst du. Ja? Und das ist im Grunde die Idee von diesem Eudaimonia der Stoiker. Ja, dass da etwas in dir drin ist, was irgendwie um das Gute kämpft. Und manchmal scheitern wir da dran. Das wissen die auch. Und da wird doch Paulus super, super, super hellhörig drauf, würde ich mal behaupten. Damit kann Paulus ziemlich viel Gutes anfangen. Und dann fordern sie den Paulus heraus und sagen, also du bist doch hier gekommen und du hast schon ein paar Leuten gesprochen, wir haben so ein bisschen gehört, was sind denn da, also wir haben da so ein paar neue Ideen irgendwie bei dir rausgehört, aber jetzt stell dich doch mal da auf den Marktplatz hier mitten in Athen und dann rede doch mal zu uns allen, damit wir alles, was du sagen willst, hören können. Und Paulus fängt eine ziemlich lange Rede an, die ich jetzt nur verkürzt darstelle und nur auf einen Angelpunkt eingehe. Da sagt doch der Paulus, das ist die Wahrheit, das ist wahr. Es, dieser Gott, ja, der ist nicht weit weg. Dieses Prinzip, was ihr kennt von Logos, oder dieser Ursprung dessen, wovon wir alle sind, der ist nicht weit weg. Mit diesem Satz geht Paulus auf die Ideen dieser beiden Strömungen eigentlich ein. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Und er weist darauf hin, übrigens, das ist dieser eine, von dem ihr da schon so eigentlich einen Altar gebaut habt, den ihr noch nicht kennt. Und ich will euch ihn vorstellen. Das ist Jesus Christus. In ihm leben, weben und sind wir. In diesem Jesus bist du und ich unterwegs. Manchmal im Streit, manchmal im Zweifel, manchmal mit verrückten Ideen, manchmal herausgefordert, manchmal total im Frieden, manchmal im Gleichgewicht. Aber in ihm leben, weben und sind wir. In ihm sind wir eingeflochten. Ja, wie bei so einem Teppich. Und das ist das Großartige, weil das bedeutet doch, für die Gaming-Welt, und Maurice hat vollkommen recht, über 3 Milliarden, das ist fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung dieser Erde. Also wenn nochmal ein Allianzmissionar zu euch oder Missionarin zu euch kommt und euch danach fragt, was ist denn das größte Missionsgebiet der Welt, dann sagt ihr hoffentlich digital. Und das sind ja nicht nur die Gamer. Es sind ja noch viele, viele andere Menschen. Meine Mama, die ist, wenn die zur Arbeit gefahren ist, hat die morgens immer noch so eine Art Scrabble auf dem Handy gespielt. Und dann ging das in dem Chat immer los. Ach, Rapunzelein 69 ist schon wieder da. So. Und dann haben die miteinander gequatscht, bevor die an die Arbeit gegangen sind. Hey, was glaubt ihr, was da für Chancen sind, wenn du auf einmal mit so einer Community unterwegs bist, wo die Leute dich irgendwie kennen als nette Person, die immer nett zurückschreibt und du kannst Jesus da mitnehmen? Ich war letztens in einer Gemeinde, das zweite Mal, da kam eine Frau Mitte 70 auf mich zu und sagte, letztes Mal hast du eine Herausforderung für mein Leben gesprochen und ich habe da meine Berufung drin entdeckt. Und dann erzählte sie mir, dass sie als leidenschaftliche Skatspielerin das immer vor der Gemeinde verbergen musste, weil man geht ja als Christin nicht in die Kneipe und spielt da mit komischen Leuten Skat. Am besten noch um Geld. Und dann hat sie verstanden, nee, Moment mal, zu diesem Skatspielen in die Runde, wo ich die schon ewig kenne, nehme ich doch Jesus mit. Und da sagte sie mir ins Gesicht, ich bin Missionarin. Hey, und das ist unser Ziel bei Gaming und Mission, dass wir, so wie Paulus, diesen ersten Schockmoment und wo wir vielleicht manchmal sagen, oh, wo bin ich hier gelandet? In einer Bude von 6 pubertierenden Jungs und ich kann euch sagen, Teenie-Jungs in der frühpubertären Phase, die können tatsächlich auch manchmal ein bisschen stinken, aber das ist doch aushaltbar, gell? Da kann man reingehen. Ich wollte dieses Stigma-Ta jetzt nicht unbedingt so hochtreiben, aber es ist halt tatsächlich ein Stigma, unter dem ganz viele Gamer und Gamerinnen, also ich will Gamerinnen extra sagen, weil ich gar nicht weiß, wie man Gamer gendern soll. Es gibt mittlerweile mindestens die Hälfte der Leute, die zocken, sind auch Frauen. Ja, also nicht zu unterschätzen. Die leiden häufig unter solchen Vorstellungen davon, dass sie irgendwie komisch sind, irgendwie so nerdig. Kennt ihr noch Steve Urkel aus Alle unter einem Dach? Da hat man ja so bestimmte Vorstellungen irgendwie im Kopf und denkt sich, Gamer, die sind irgendwie so komisch und ich kann mit denen gar nichts anfangen. Und soll ich dir was sagen? Wenn du mit denen nichts anfangen kannst, ist das völlig okay. Aber es gibt ja mich. Es gibt ja Leute, mit denen ich unterwegs bin, die total Nerds sind. Ich habe einen 18-Jährigen, der hat mir eine Web-App programmiert für unsere Missionsarbeit. Das könnt ihr gleich draußen sehen. Ist so ein kleiner Zettel mit einer Aufgabe drauf und einem QR-Code auf diesem Zettel, den ihr euch auch gerne abfotografieren könnt. Könnt ihr auf der Web-App dann eine Andacht durchlesen. Die ist von ihm. Und dann könnt ihr einfach daran mal erkennen, dass die Jungs richtig was auf dem Kasten haben, die Jungs und Mädels. Die sind kreativ, die sind bunt, die lassen sich herausfordern, die wollen Christus in diese Welt bringen, aber in ihrer Kultur und ihrer Sprache. Ja? Ich erzähle euch kurz, was diese Karte ausgelöst hat. Also da steht ja eine Herausforderung drauf. Da steht drauf, du sollst deinem besten Freund oder Freundin sagen, dass sie dein bester Freund oder Freundin ist. Wir haben diese Karten ausgelegt, 9 verschiedene Karten in dieser Art, in unserer Gaming Area auf dem Jugendkirchentag in Biedenkopf vor 2 Jahren. Und dann kommt ein 13-jähriger Junge rein und die sollten diese Aufgaben alle machen und wenn sie alle Aufgaben geschafft haben, haben sie ein Armbändchen bekommen und hatten einfach Spaß. Und er kam rein und sagt, ich will alle Aufgaben machen. Und habe ich ihm gesagt, dann fang doch mal mit der an, das ist doch cool. Und dann liest er sich das durch und sagt, ja, das ist ja einfach. Mein Freund, der ist ja sogar hier, dreht sich um, er war nicht da. Und dann hat er ihn gesucht, bestimmt eine halbe Stunde, kam dann nach einer Dreiviertelstunde wieder zu mir zurück und dann mit seinem Freund im Schlepptau und sagte, ich muss dir was sagen. Als ich meinem besten Freund gesagt habe, dass er mein bester Freund ist, musste ich ihm auch sagen, dass es mir total leid tut, weil wir sind ja umgezogen und so und wir wohnen jetzt weiter weg und das ist total schade, dass man sich nicht mehr so häufig sieht. Und dann haben wir uns gegenseitig versprochen, dass wir uns mehr Zeit nehmen wollen, um einander zu begegnen. Dass wir uns verabreden und einer in den Bus steigt und halt eine Stunde fährt, damit wir uns sehen und beste Freunde bleiben können. hey, das hat so ein kleines Minispiel auf unserer Gaming Area ausgelöst. Und die haben gemerkt, dass die Freundschaft und die Freundschaft mit Gott, mit Jesus einfach so wichtig und so ein wichtiger Bestandteil eines hedonistischen, epikureischen Lebens ist. Weil das Freude schafft. Das sind kleine Elemente, wo Gamer und Gamerinnen kreativ werden, um irgendwie diese Botschaft von Jesus, von einem gütigen, guten Gott, der es so gut mit dir meint, irgendwie rüberzubringen. In dem Fall auf eine spielerische Art und Weise. Das sind so viele coole Ideen, die haben, dass wir im Moment dran sind, eine ganze Akademie aufzubauen. Also ich leite jetzt gerade an, dass wir eine Akademie in MainQuest, das ist der Verein, in dem ich anderen arbeite, aufbauen, wo wir genau diese Ideen aufbauen und dann sozusagen auch für euch als Gemeinden so gestalten, dass ihr davon einfach direkt pragmatisch profitieren könnt. Da ist zum Beispiel einer, der spielt leidenschaftlich gerne so Pen-and-Paper-Games. Das ist so ein Spiel, wo man einfach nur einen Stift und einen Zettel hat, aber man sozusagen ein bisschen theatermäßig sozusagen in eine Rolle reinschlüpft und dann ein Abenteuer mit seiner Tischgruppe miteinander spielt. Da muss man manchmal würfeln und irgendwie so Sachen machen. Und er hat sich mit einem Team jetzt angesetzt, ein christliches Pen and Paper zu gestalten. Also stellt euch doch einfach mal vor, du bist in dieser Geschichte ein, keine Ahnung, Priester oder so und du musst jetzt irgendeine Aufgabe erledigen und um diese Aufgabe zu erledigen, musst du da jetzt irgendwie einen Zauberspruch wirken und dafür musst du aber sozusagen den Bibelvers aufsagen. Die Leute, die lernen beim Spielen einfach Bibelverse auswendig. Wir müssen noch nicht mal Christen sein. Das Wording, die Formulierungen in der Bibel, die sind aber so ansprechend, auch für Leute, die Jesus überhaupt nicht kennen, dass sie das einfach mit Freude mitmachen. Das ist total spannend. Das ist eine total coole Idee. Ich bin jetzt nicht so der Pen and Paper Spieltyp und ich mag auch Theaterspielen nicht so. Aber die finden das total toll. Dann verkleiden die sich dabei und spielen das und lernen dabei Jesus kennen. Das ist doch mega. Und da seid ihr herausgefordert und damit schließe ich, dass ihr für unsere Arbeit betet. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch bei unserer Arbeit unterstützen. Ich sage immer, 3,2 Milliarden Menschen auf der Welt sind Gamer und Gamerinnen. Spende doch 3,20 Euro für die Gaming-Mission jeden Monat. Wenn das viele machen, glaube ich, können wir viel erreichen. Wer möchte, der kann nachher dieses kleine Zettelchen, wovon ich gesprochen habe, auch mal selber ausprobieren und diese Challenge, diese Aufgabe mal selber machen. Weil der Clou ist ja, du sagst deinem besten Freund oder deiner besten Freundin das ja häufig gar nicht. Du bist ja, das ist ja sozusagen selbstverständlich fast schon, ne? Aber glaubt mir, das löst was aus, wenn du das deinem besten Freund, deiner besten Freundin ab und zu mal sagst. Könnt ihr einfach diese Quest mal da hinten machen. Wer möchte, kann aber auch beim Stehkaffee nochmal mit mir ins Gespräch kommen und noch ein bisschen mehr erfahren, wenn ihr wollt. Dann erkläre ich euch ein bisschen mehr, was wir ganz konkret in unserer Arbeit machen. Und hier ist die Herausforderung, die große Herausforderung für euch als Gemeinde. Das Ding ist, Gamer und Gamerinnen sind häufig nicht im Gottesdienst, weil ihnen das zu wenig bunt, zu wenig digital, zu wenig intuitiv, initiativ, zu wenig irgendwie mit ihrer Kultur und Sprache zu tun hat. Ganz häufig ist es der Fall, dass Gamer und Gamerinnen sehr wenig mit dem normalen Gottesdienst in Gemeinde anfangen können. Und das ist gar nicht schlimm. Es ist keine Abwertung von diesem Gottesdienst. Aber man darf sich als Gemeinde fragen, wo können wir Räume gestalten, wo sie vorkommen? Wo können wir Räume irgendwie gestalten, wo Gamer und Gamerinnen ein Zuhause finden, auch im Glauben? Weil ich kann euch sagen, wir machen einen digitalen Hauskreis bei MainQuest jeden zweiten Donnerstag. Und das ist das, was ich von allen daher höre. dass sie in der Umgebung, wo sie Kirchen und Gemeinden kennen, eigentlich sich nicht wohlfühlen. Was einfach nicht ihre Sprache, nicht ihre Kultur entspricht. Und sie sich so sehr wünschen, dass Gemeinden offen werden dafür, Räume für sie zu gestalten. Oder sie einladen, dass sie es selber tun. Wir sind gerne mit dabei. Also, das ist die große Challenge für eine Gemeinde wie euch. Wo kennt ihr Gamer und Gamerinnen oder Nerds? Und wie könnt ihr sie integrieren oder ihnen einen Raum gestalten, wo sie Jesus kennenlernen können? Wenn ihr bedenkt, 3,2 Milliarden Menschen auf der Welt und ich sag mal, der Großteil eher ja auch in der westlichen Welt, die digital gut vernetzt ist, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, diese Stadt hier hat einen Haufen Gamer. Wirklich. Da ist ganz viel zu erreichen. Ich wünsche euch dafür Gottes Segen